Maruka, herzlichen Dank, dass Sie zum Interview zugestimmt haben.
Willkommen, willkommen.
Ich freue mich, dass wir Sie interviewen dürfen. Die Fragen kommen von mir und von Reinhold. Fange ich vielleicht mal an. Gibt es irgendwas anderes, was Sinn machen könnte, als Menschen auf die Frage, wer bin ich, zu verweisen?
Ja, ich habe auch heute in Yoga der Stille wieder so stark das gespürt, gelebt. Was ist schöner, was ist wichtiger, als im Frieden zu sein, Frieden zu finden. Und wenn es viele Menschen erleben können, erleben dürfen, ist es natürlich wunderbar. Und in meiner Erfahrung ist diese Frage, die Sie jetzt genannt haben, und die Ausrichtung, die direkte Ausrichtung auf das Selbst, Selbsterkennung mit der Frage, wer bin ich, das Effektivste. Weil man es da nicht stehen bleiben sollte bei so dem formalen, konzeptuellen Fragen, wer bin ich. Es geht, wie gesagt, um die direkte Ausrichtung. Weil das kann die Suche beenden und wir das wiedererkennen, wiederfinden, was wir in Wirklichkeit sind, nämlich Zufriedenheit, Friede selbst.
Sie haben in dem Yoga der Stille die Frage gestellt, und ich habe es verstanden, um Handzeichen gebeten, wer ist an der Selbsterforschung interessiert? Und da gingen relativ wenige Hände hoch. Haben die Menschen Angst davor, oder ist es nicht opportun, im Yoga der Stille die Hände zu heben?
Möglicherweise hätten mehr Menschen jetzt dazu gestimmt, wenn die Frage so gelautet hätte, wie Sie es jetzt in Erinnerung haben. Ich habe ja nicht gefragt, wer ist an Selbstergründung orientiert. Ich habe ja viel direkter gefragt, wer hat den Mut? Ja, wer hat den Mut, um zu erwachen? Um zu erkennen, wer wirklich ist? Und da hat uns beide erstaunt, waren es eigentlich recht wenig, die dazu gestimmt haben. Ne?
Stellen Sie die Frage öfter? Ist das repräsentativ heute gewesen oder war das nur mal so ein Blitzlicht jetzt?
Ja, jeder Satz ist unterschiedlich, hat eine unterschiedliche Stimmung, könnte man sagen. Es geht natürlich immer um Selbsterkenntnis. Ne? Es geht immer darum, dass Menschen die Möglichkeit haben, Frieden zu finden. Und in meinem Fall, im Yoga der Stille, ist das ein ganz entscheidender Aspekt, mit Menschen auch längere Zeit in Stille zu setzen. Weil ich halte das für das Wirkungsvollste, weil all die anderen große Diskussionen beispielsweise hält ja eigentlich nur unseren Geist weiterhin intakt. Natürlich, auch wenn wir jetzt ein Interview haben mit so einem stilmittel Film, ist es normal, dass Fragen gestellt werden, dass eine Kommunikation da ist und auch eine Bewegung. Es ist ja Bewegtbild, wie es heißt. Da geht es ja eben nicht nur um was Statisches. Deswegen ist es ja durchaus legitim, auch darüber zu sprechen. Das ist ganz klar. Aber ich halte es für essentiell, dass Stille da ist. Jetzt auch diese Frage dann, die wird nicht immer gestellt. Ne? Dass den Leuten, wenn jetzt Menschen öfters zu mir kommen, und es kommen ja sehr viele Menschen immer wieder, darf ich davon ausgehen, dass bei denen wirklich diese Orientierung da ist. Weil hier war es ja ein sehr großer Satz mit mehreren hunderten Leuten, wo viele auch neu waren durch die Situation hier auf so einem Kongress oder Festival. Und dann fand ich die Frage angebracht.
Ich würde gerne mal zur Frage kommen. Können Sie das was näher erklären, wie funktioniert das? Oder ist es nicht wichtig, wie die Wirkung der Frage funktioniert? Oder die, ja.
Sicherlich wirkungsvoller in diesem durchaus klassischen Zusammensein von Meister und ich könnte jetzt mal sagen Interessierten, wenn ich jetzt mal das Wort Schüler oder Student vermeiden will. Ja. Das ist ja sehr wirkungsvoll dann, wenn da die Erläuterung, könnte man sagen, geschieht von dieser Frage, wer bin ich? Diese jetzt nur in einem Buch zu lesen, mag in einigen Fällen auch dazu führen, dass derjenige das wirklich so anwendet und etwas in ihm implodiert oder explodiert und völlige Stille eintritt. Halte ich aber für seltener. Deswegen ist dieser klassische Moment immer noch sehr, sehr hilfreich, ne? Wenn in dem Fall zwei Menschen zusammenkommen, der eine etwas realisiert hat und der andere es weitergibt.
Ist das dann ein Setting 1:1, dass Sie mit Menschen individuell arbeiten und diese in diese Methodik einführen? Oder wie läuft das in der Praxis dann ab?
So sehr, sehr viel im Satsang. Im Satsang. Im anderen Umgang, wenn Menschen mit mir in einem Lebensumgang sind, spreche ich eigentlich sehr selten formal über Advaita oder über Selbstergründung oder etwas. Da darf sich dann die Schwingung, das Leben, ne, des Meisters selber, und darf dann den Schüler, den Student, den Interessierten befruchten. Ne. Da geschieht dann etwas einfach durch das Beisammensein. Ne. Es gibt eigentlich auch wissenschaftliche Studien, dass möglicherweise wirklich Ihr Gehirn sich einschwingt auf mein Gehirn, wie man es ja schon kennt, ne? Auch von anderen Elementen, ne? Die ja auch zueinander in Schwingung stehen. Alles ist in Schwingung. Man weiß es ja von zwei Gläsern Wasser, wenn man die nebeneinander stellt, dass die dann auch ein Austausch stattfindet von den Moleküle etc. etc. Und das dürfte auch der Grund sein, warum eben dieses klassische Modell, könnte man sagen, ja eigentlich schon Zehntausende von Jahren alt ist, dass es das eben immer noch gibt, Meister und Schüler.
Und Sie haben das Modell als Schüler oder Interessierter erlebt, insbesondere mit dem Papaji, wie Sie vorhin gesagt haben.
Ja, weil ich selber ja gar keinen Guru gesucht habe. Ich bin selber jetzt nicht zu Papaji gefahren, weil ich einen Guru gesucht habe. Ich habe von ihm gehört, damals war ich praktizierender Yogi, und von einem anderen sehr berühmten Yogi eigentlich, habe ich gehört, wie er provokant über Papaji gesprochen hat, weil er eben postulierte, keine Meditation ist nötig, keine Sadhana, also keine Praxis, spirituelle Praxis sei nötig. Und das war natürlich jetzt für den Yogi sehr, sehr provozierend, weil also sein ganzes Leben bestand ja aus Praxis, ja, aus Ausübung. Glaublichem Yoga, aber auch meditativen und auch ritualistischen Yoga. Und es war für ihn sehr, sehr provozierend, aber bei mir ist da schon eine Zündung passiert. Das war für mich absolut stimmig. Und ich bin da hingefahren dann zu ihm und war unmittelbar klar, was er sagt, worauf er verweist. Das ist Wahrheit. Das war mir so klar, aber ich wollte, würde ich jetzt mal sagen, immer noch nicht jetzt in dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis gehen. Aber das hat sich dann so entwickelt, wenn wir sagen, wo mehr so meine Verhaftung mit der Person mehr verschwunden ist, ist das andere halt mehr gewachsen. Und das ist heute immer noch so da. Klar, das sind immer jetzt so, ja, auch so Worte, ne? Lehrer und Schüler. Und in Wirklichkeit, Paraji ist ja jetzt nicht mehr im Körper, oder wir würden sagen, nicht mehr am Leben. Und deswegen ist er dennoch für mich präsent.
Ja, klar.
Aber das zu erklären, ist auch wieder eigentlich eine Bemühung, weil ich denke nicht daran, verstehst du? Ich denke
ja,
nicht
ja,
daran, aber wenn ich mit ihm darüber spreche, würde ich es sagen, um es zu erläutern, aber es ist einfach eine Präsenz.
Ja, ja klar. Das
so wie die Präsenz einfach hier ist. Und das ist wunderbar und das war die größte Gnade in diesem Leben, jemanden zu treffen, der mich verweist auf mein wahres Selbst. Und darüber hinaus auch, ja, man könnte sagen, auch Fleisch und Blut zu sein, weil ich dadurch halt gesehen habe, dass auch er hatte einfach persönliche Prägungen,
klar,
durch seinen Kulturkreis, durch seine Geschichte etc. etc. Und da gab es durchaus auch Dinge, an denen ich mich hätte aufhängen können, oder die ich so oder so hätte beurteilen können, von das passt doch jetzt aber gar nicht, oder das ist nicht stimmig, oder wenn man halt Vorstellungen hat, wie ein Erleuchtender zu sein hat oder so. Aber das war dann sehr befreiend, einfach zu sehen, von darum geht es nicht. Es geht nicht um die Prägung der Person, ja, sondern geht um was anderes.
Wie lange waren Sie bei Papaji? Man da so ein Gefühl kriegt auf dem Zeitstrahl, also jetzt von dem ersten Interesse, vom ersten Kontakt bis zu dem wesentlichen Event-Shift oder was auch immer.
Ja, ich habe jetzt eigentlich einen Glimps, dass Papaji mich schon mal gesehen hat, wo ich schon vor Jahren, bevor ich ihn wirklich getroffen habe in Lucknow, in Hardwar, weil da war ich ja auch ab und zu, möglicherweise sind wir uns da begegnet. Ich habe da jetzt keine so bewusste Erinnerung dran, aber so ein Klimt, als ob wir uns in die Augen geschaut hätten damals. Aber direkt war ich in Kontakt mit ihm in den letzten 5 Jahren seines Lebens. Ja. Von 1992 bis 1997. Ja.
Und seit wann arbeiten Sie als Lehrer?
Naja, als Lehrer oder hatte ich schon auch zu der Zeit gearbeitet, wo ich zu Papaji gegangen bin. Aber das war dann halt Yoga-Lehrer oder Meditationslehrer. Und hatte damals auch schon Studenten, wurde eingeladen in verschiedene Länder, aber durch den Kontakt mit Papaji und eigentlich mit Advaita war es plötzlich für mich nicht mehr möglich, um so diese relative Wissen, was ja auch ganz gut ist und wichtig ist, gibt es auch viele wichtige oder gute Dinge im Yoga, im traditionellen Yoga, die gut sind für den Körper oder für den Geist oder für die Lebensenergie, durchaus auch gute Dinge, aber das konnte ich dann nicht mehr lehren. Aber so richtig jetzt auch Satsang zu geben, das war dann begann dann so 1997, also nach dem Tod von Papaji.
Okay.
Sie haben eben erwähnt, dass Sie Schüler wurden. Endet Schülerschaft irgendwann?
Ja, die Schülerschaft, die verwandelt sich in Liebe, würde ich sagen, in was Formloses, ja, in was Formloses. Aber in der Form kann ich immer noch postulieren, sagen, ich bin Schüler von Papaji. Aber das wandelt sich ja mehr in Liebe, weil so die Trennung eben sich dann auflöst. Die Trennung löst sich auch.
Können Sie was zu der Essenz von Papaji sagen? Also was Individuelles über ihn?
Extrem kraftvoller Mensch, extrem kraftvoller Mensch und auch sehr radikal. Ich glaube auch, heftiger wie heute die Leute sich das noch vorstellen können, wie er war, was man in Indien eben leben kann, weil in Indien auch, wie gesagt, die das nicht so im Fokus steht, das ist schon über diese Vorstellung Lehrer-Schüler ist ja heute wird ja halt schon kritisiert überhaupt, ja. Weil da spricht man ja auch davon, dass es keinen Unterschied gibt. Das ist ja auch Teil des Verständnisses. Es gibt keinen Lehrer, es gibt keinen Schüler, es gibt keine Lehrer. Und dennoch wird es in einer gewissen Form gelehrt. Ja. Aber der Respekt für ihn, der war sehr natürlich. Ja. Der war sehr natürlich da. Und wie gesagt, er war sehr intensiv, konnte er sein. Ne. Sehr heftig, auch im Umgang durchaus mit seinen Schülern, wem auch immer. Ja, insbesondere bei wenn Menschen so spirituell herumgelaufen sind, da konnte er sehr heftig sein zu diesen Menschen, aber auch sehr, sehr liebevoll und strahlte auch eine ganz große Liebe aus.
Können Sie das Heftigsein ein bisschen konkreter erläutern? Also was hat er da getan und mit welchem Ziel konnten Sie da eine Strategie erkennen bei
ihm? Ja, es gibt ja dieses dass der Meister einerseits einen anzieht, ne, durch sein Herz, aber er kann einen durchaus auch, wie ich es heute auch in meinem Satz sage, oder gestern war das dann, gesagt haben, in den Hintern treten. Ja. So kann auch einen Push geben. Und es geht natürlich ja auch, könnte man doch sagen, im klassischen Sinn, es geht ja auch um eine Zerstörung des Ego. Ja, es geht ja das Problem von den Menschen, ist ja diese Verhaftung an das Ego, diese ganz große Verhaftung des Ego, was auch eine Form von Dünkel ist. Ja? Und der muss sich so oder so auflösen. Ja? Und der kann jetzt in der Liebe verbrennen, ja, vom Meister, oder durch eine heftige Konfrontation, was auch eine Chance eben dann für denjenigen sein kann. Und es gab auch sehr viele Menschen, die damit nicht klar gekommen sind und wieder weggegangen sind von Papaji. Insbesondere, weil er auch sehr fordernd war. Er war sehr fordernd, dass Menschen doch jetzt das erkennen sollten. Praktisch er war sich sehr bewusst, dass das eine Gnade ist, auf ihn zu treffen. Ja, das hat er auch ausgedrückt, ja, dass das eine einmalige Chance ist und nicht garantiert ist, dass diese Chance jemals wiederkommt für Menschen. Und das konnte, wie gesagt, auch sehr intensiv sein.
Intensiv in etwa, ich versuche es jetzt mal in meinem Verständnis auszudrücken. Also er hat Schalter gedrückt, in Anführungszeichen, um dem Schüler zu zeigen, guck da sind Schalter, guck dahin. Kann das, ist es diese Art von Intensität? Also
bei Meister ist es ja nicht so wie bei Therapeut, ja, oder bei manchen Lehrern, ja, die gewisse Techniken lernen, ja, um etwas zu erreichen. Beim Meister geschieht es aus einer Eloquenz des Moments. Ne. Aus der Intuition heraus. Da geschieht einfach das, okay, was zu geschehen hat. Und das ist optimal. Ja, das ist optimal. Und es konnte, wie gesagt, sehr heftig sein. Da konnte er brüllen wie ein Löwe, ne? Und leuchten wie eine Sonne, wie auch immer.
Er hat ja auch sehr die Sangha betont. Ne? Also ich war ja auch dort und ich erinnere mich einmal, da ist er eingeladen worden zu einer Hochzeit von einem indischen Freund. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, ich komme, aber nur, wenn du meine ganze Sangha auch mit einsetzt. Mhm. Ne? Und da sind wir dann hin, er und die ganze Sangha. Mhm. Also die Sangha war irgendwie wie eine große Familie. Ne? Ja. Er hat es auch mal betont, dass die Sangha, die Leute sich gegenseitig unterstützen sollen, ja, und helfen sollen. Sicher. Und das habe ich als sehr schön und sehr nährend erlebt.
Ja, das ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn man in der Welt, ne, wenn man so in der Gemeinschaft, wenn man sich gegenseitig helfen kann, unterstützen kann und einen liebevollen Umgang miteinander hat und auch da so menschlich eine Heimat findet mit anderen Menschen, das ist ja sehr, sehr segensreich. Aber wie es halt auch bei einem Meister ist, einerseits hat er, wie gesagt, so liebevoll auch die Sangha unterstützt und die Sangha gefördert. Andererseits konnte er am nächsten Tag mir sagen, du bist ganz allein und du wandelst auf einer Messerschneide und da passt kein anderer neben dich. Ja? Du bist ganz allein. Ja? Es ist immer diese Dualität. Und braucht man ein wenig auch ein dialektisches Verständnis, um zu begreifen. Das meint er dann nicht nur diese Aussage ist das Einzige und die andere nicht. Und das widerspricht sich dann, sondern es dient halt eben auch, sich von all diesen Konzepten zu lösen, die uns eben begrenzen.
Also ist es gar nicht so wichtig, was der Meister sagt, sondern einfach, er sagt was, damit die Menschen die Energie, die Aufmerksamkeit auf ihn richten, wodurch dann, wie Sie vorher gesagt haben, eine Ansteckung vielleicht passiert oder ein Verschmelzen vielleicht sogar.
Beides. Es ist wichtig, sehr wichtig, jedes Wort, was der Meister sagt. Andererseits geschieht völlig unabhängig davon, was nur durch die Präsenz. Ja, im Meister ist eigentlich auch ein Mysterium. Ich habe das jetzt heute ja auch wieder gesagt, aber sagt es, es ist nicht etwas, was von mir kommt jetzt zu euch, sondern erkennt, ja, dass diese Frieden, ja, diese Freiheit bereits in euch ist. Ja. Andererseits ist es auch deutlich erkennbar, dass durch so wunderbare Menschen wie Ramana Maharshi oder wie Papaji, dass eben durch sie ganz viel geschehen ist. Und manchmal ist es so, dass ein Satz, den der Meister spricht, kann schon sowas auslösen, dass man völlig im Nichts sich plötzlich befindet. Manchmal ist es so, dass ein Satz oder ein Gespräch ganz, ganz viele Jahre einen bereichert. Ich habe ja auch mal ein Interview mit Papaji gemacht, so wie jetzt mit mir, und ich finde, dass in dem war dann für mich alles enthalten. Das war dann für mich all die Fragen, die ich jetzt noch hatte, auch intellektuell, die hat er alle eigentlich beantwortet. Ja. Und war sehr segensreich.
Ich finde, Segenslinie ist auch ein schönes Wort, ne? Weil da wird so ausgedrückt, dass der Segen ist eigentlich nicht an Formen gebunden und trotzdem werden die manchmal als Vehikel benutzt. Ne?
Ja, es ist. Das sieht ja auch wie Advaita. Insbesondere eben diese Form von Advaita, die doch noch direkter ermöglicht, zu erwachen und zu erkennen, wer man ist. Ja. Wie stark die im Westen Eingang gefunden hat durch Ramana Maharshi und danach durch Bonjaji oder Papaji, wie wir ihn genannt haben. Ja. Sehr viel Auswirkungen für viele Menschen, und es ist sehr schön zu sehen, wie viele Menschen auch sagen, dass es für sie sehr, sehr hilfreich ist und ihr Leben verändert hat. Und
Sie hatten heute das Wort, also Burnout hatten Sie erwähnt in dem Yoga der Stille. Das kommt Burnout Menschen zu Ihnen, also die unter Burnout-Symptomen leiden, so hatte ich das verstanden.
Ja, mir geht es eigentlich mehr um eine Prävention. Mir geht es jetzt um eine Prävention.
Okay.
So, ich finde natürlich, bei Burnout handelt es sich ja auch um ein Krankheitsbild. Und ich bin ja jetzt kein Arzt. Ja, deswegen. Aber es geht mir dann eher um eine Prävention. Ich weiß eben, dass das in der Stille sein, Stille werden, auch das Erkennen, dass wir eben nicht die Person sind, nicht der Geist, der ständig aktiv ist. Das ist was eine sehr, sehr gesunde Erkenntnis und kann vielen Menschen, die sehr viel arbeiten und sehr viel in Bewegung sind, helfen, um in Harmonie zu bleiben. So würde ich sie eher sehen als Burnout-Prävention.
Okay.
Ich kam jetzt auch gerade, ich hatte jetzt gerade ein Retreat speziell auf Bali. Das ist dann so ein Premium-Yoga-Retreat, da geht es eigentlich um Burnout-Prävention. Da besuchen dann auch Menschen, die wirklich so auf, könnte ich sagen, Top-Niveau arbeiten und machen da erstmals Erfahrung damit. Und ich fand es sehr schön zu sehen, dass, wie wach auch diese Menschen sind. Ja. Es gibt auch bei manchen Menschen auch so ein bisschen Feindbild, wenn es so wie so sogenannten Wachen sind. Aber es ist nicht bei allen so. Das sind auch sehr schöne Menschen und die haben auch ein Interesse, um Frieden zu finden. Ja.
Und die sind auch offen für das Advaita-Thema, also diese alte Esoterik-Kiste oder Sekten-Kiste spielt heute die Rolle nicht mehr, die sie vielleicht noch in der Vergangenheit für Wirtschaftsleute gespielt hat, oder wie ist da die Tendenz?
Naja, okay, das ist das besteht ja jetzt nicht eine Struktur von einer Sekte beispielsweise im Advaita, ist mir zumindest nicht bekannt.
Ja.
Sondern Menschen werden ja eingeladen, authentisch zu sein und auch mit gesundem Menschenverstand durchs Leben zu gehen. Nein, intelligente Menschen haben Interesse daran, was gibt es noch. Ne? Die haben oftmals große Karriere gemacht, ne? Gute Karriere gemacht und haben ja auch ein Interesse von, was ist Wirklichkeit? Ne? Die lesen natürlich auch viele Dinge, auch neueste Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse beispielsweise. Und sind halt sehr interessiert, auch in dem Bereich. Dass es nicht bei allen so ist, das ist auch klar. Aber ich sehe durchaus eine Öffnung, dass auch das, was man früher mal Esoterik genannt hat, ist halt so mehr und mehr Mainstream. Das gerade Yoga ist auch für den Mainstream geworden, sprich was ganz Alltägliches für viele Leute. Und dann sollen die noch etwas tiefer schauen, was ganz früher mal Esoterik war. Das wird auch heute auch angenommen.
Okay.
Ich würde gerne nochmal grundsätzlich zum Burnout fragen, weil mich würde interessieren, aus welcher Sicht, aus Ihrer Sicht, wie Burnout zustande kommt.
Na, ich sehe in Burnout eine Chance. Es ist nicht nur, dass wenn Menschen so in diesem Zustand des Ausgebranntsein kommen, was ja auch heißt, da gibt es natürlich eine Geschichte davor. Ich sehe es als eine Chance, um eine neue Lebensethik, einzutreten, ne? Vom geliebt werden wollen zur Selbstliebe zu finden beispielsweise. Von der Anerkennungssucht, was oftmals ein Grund ist, warum Menschen eben zu viel arbeiten oder nicht aufhören können. Ja, eine Anerkennungssucht zur Kenntnis zu kommen. Von dem auch durchaus vom Schein zum Sein. Viele Menschen wollen auch etwas prätendieren. Ja? Und das macht sie auch krank. Ja? Das macht Menschen dann auch krank. Und eben das Gefühl, nicht geliebt zu sein. Ne? Immer hungrig nach der Liebe. Das ist vielleicht in auch vielen Fällen auch das mit Ereignissen in der Kindheit zu tun. Ne? Und es kann, wenn es nach außen kommt, gibt es auch eine Chance, wenn Menschen da sich jetzt dann Zeit und Raum geben, eine Einkehr, dann ist es die Möglichkeit, dass sich das beruhigt und auch Heilung erfährt. Ne? Weil klar, viele Unternehmer, wenn die jetzt, das kommt ja mehr und mehr, tritt es auf, die wünschen sich dann, dass das mit irgendwas geheilte, das dann westliche Medizin ist oder östliche, wäre dann egal, Hauptsache, das ist schnellstmöglich vorbei, weil das kostet natürlich viel Geld, zumindest am Anfang ja bei uns, bei unserer Gesetzgebung. Ich glaube, ein Arbeitgeber 6 Wochen lang und dann die Krankenkassen, und die werden da inzwischen auch konfrontiert mit dem, dass es mehr und mehr ein größeres Problem wird, ein gesellschaftliches Problem. Und es ist sehr wichtig, da auch nachhaltig, dass es jetzt nicht nur die Menschen sich ausruhen und dann ein Jahr später oder 2 Jahre später wieder einen Burnout haben, sondern da ist dann, dann könnte es sehr hilfreich sein, wenn Menschen eben Ruhe suchen. In meinem Fall wäre es durch Selbstergründung für Menschen, die jetzt den Begriff noch nicht so kennen, würde man sagen, einfach durch etwas Meditatives einfach. Oder noch ein älteres Wort, eben durch Einkehr, ne? Stille werden. Wie es vielleicht früher ja durchaus gegeben hat auch. Ne? Da haben die Leute auch nicht 12 Monate durchgearbeitet. Da gab es Winterphasen, wo Menschen halt auch mehr Ruhe hatten und man das System wieder runterfahren konnte. Ne? Und bin ich überzeugt, dass auch das Yoga der Stille sehr hilfreich sein kann.
Jetzt noch eine Frage zu der Stille selbst. Da habe ich mal gehört, es gibt manche Lehrer, Menschen, die sagen, es ist gerade am Anfang schwer für viele, sich direkt mit der Stille auseinanderzusetzen, weil sie dann voll mit dem Gedankendrama konfrontiert werden. Wie empfehlen Sie es, diese Anfangsprobleme zu bearbeiten?
Ja, sicherlich ist es so, dass wenn, kann auch passieren durch Selbstergründung, dass da dem Menschen erstmal bewusst wird, ja, dass er ständig denkt, dass er ständig seinen Gedanken und Gefühlen hinterher rennt, ja, und unter dem Joch von dem man ständig funktioniert. Ja. Das ist am Anfang durchaus eine Konfrontation. Wobei, ich sage eigentlich, würde ein Nachmittag genügen, ja, wo man nur immer schaut und dann, wer bin ich? Ja, und plötzlich sieht, dass Gedanke auftaucht, wieder weggeht. Gedanke auftaucht, wieder weggeht, etc., etc. Und dann ist es ja möglich, zu schauen, in wem taucht der Gedanke auf. Optimalfall genügt ein Moment. Ne? Bei jemand anders würde ich sagen, habt den Mut zu einem Mittag, ja, zu ergründen. Andere wiederum berichten davon, dass sie es Jahre tun ohne Resultat.
Hängt das auch mit der Arbeit selber zusammen, beziehungsweise der Einstellung dazu? Also ich arbeite auch sehr viel, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was ein Burnout ist, weil ich das, was ich mache, mache ich unheimlich gern. Ne? Das ist mein Leben, das ist, das macht Spaß.
Und das etwas, was man liebt, sei keine Arbeit. Ne?
Ja.
Was man liebt, ist keine Arbeit. Ne? Dann geschieht es ja auch von selbst. Dann ist es ja so eher, dass es durch einen hindurchfließt. Ne? Und so der Aspekt der Bemühung nicht so stark da ist.
Die Welt wird auch funktionieren, wenn alle nur machen würden, was sie gerne machen. Meinen Sie das?
Ja. Und vermutlich nicht schlechter. Dankeschön. Jetzt habe ich ein Zeichen bekommen, dass ich schon zum nächsten Termin muss. Dann schaue ich auf meine Uhr. Das ist tatsächlich, ich bin schon drüben. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Maduka. Danke.